Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results – Märkte aktuell. Mein Name ist Marietta Dorendorf und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Deutschland – Industriestrompreis, Rettung oder Placebo. Eurozone – französische Haushaltsquirlen, eine Gefahr für die Stabilität? USA – Shutdown, Drama und Datenchaos. Schweiz – Zolleinigung mit den USA, Gamechanger für den Franken. Hallo lieber Uli und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Lass uns wie üblich mit Deutschland starten. Deutschland, einst bekannt als Industriemotor Europas, ringt um seine Wettbewerbsfähigkeit. Angesichts hoher Energiekosten und eines immer härteren internationalen Wettbewerbs hat die Bundesregierung einen Industriestrompreis auf den Weg gebracht. Dieser soll bis 2028 gelten und den Preis für energieintensive Unternehmen auf 5 Cent pro Kilowattstunde deckeln. Mit erwarteten Kosten von bis zu 5 Milliarden Euro, die aus Klima- und Transformationsfonds finanziert werden und Warnung von Wettbewerbsverzerrung sowie eine Belastung des Bundeshaushalts darstellen, stellt sich die Frage nach der langfristigen Strategie. Der Industriestrompreis scheint jetzt eine beschlossene Sache zu sein. Glaubst du, dass diese Brückenlösung, die auch an Anlagen zur Dekarbonisierung gebunden ist, tatsächlich der lang ersehnte Stabilitätsanker für die deutsche Industrie ist? Oder birgt sich die Gefahr, dass notwendige strukturelle Anpassungen im Standort Deutschland lediglich verzögert werden?
Also ich glaube noch nicht einmal, dass sie verzögert werden. Es ist sicherlich eine Maßnahme, die Industrie hilft, aber in ausgesprochen überschaubarem Maße am Ende des Tages, weil ja auch einige Industrien wiederum ausgeklammert sind. Also ich glaube nicht, dass das ein ganz großer Wurf ist. Man muss dabei bedenken, dass die Produzentenpreise allein gegenüber 2019 um über 30% gestiegen sind. Also da verlieren wir einfach an Wettbewerbsfähigkeit auch gegenüber anderen Ländern, insbesondere auch der Volksrepublik, wo mir immer wieder Unternehmer sagen, dass sie glauben, also deutsche Unternehmer sagen, dass sie glauben, dass ihre Produkte immer noch die besten wären. Aber der Preis eben in China deutlich niedriger und die Qualität mittlerweile recht gut sei. Und vor dem Hintergrund muss man sicherlich sehr viel mehr tun, um die Standortbedingungen wirklich so zu verbessern, dass wir hier wieder Investitionen sehen in diesem Lande und nicht nur, dass man versucht, hier und da irgendwelche Teilprobleme zu lösen, sondern man muss wirklich einen größeren Wurf machen und muss an die Standortbedingungen insgesamt ran, um hier unser Potenzialwachstum wieder heben zu können.
Also wenn wir das Ganze jetzt nochmal ein bisschen breiter fassen, du hattest es gerade auch gesagt, Standortfaktoren. Welche langfristigen Auswirkungen siehst du für die deutsche Wirtschaft, wenn wir uns nicht nur auf den subventionierten Strompreis verlassen, sondern dann auch auf die Standortfaktoren wie explizit Bürokratieabbau und Fachkräftemangel? Wenn wir das nicht umfassend angehen, wird sich da die Attraktivität des Standorts nachhaltig verändern?
Ja, natürlich ist das so. Also wir wissen ja, dass das Potenzialwachstum von Arbeit, Kapital und technischem Fortschritt abhängt. Das haben wir hier schon mehrfach diskutiert. Auf der demografischen Seite sind wir negativ. Da müssen wir mehr Menschen in Arbeit kriegen. Alternativ sehr viel mehr automatisieren. Das wiederum erfordert Investitionen. Da bin ich bei der Kapitalseite. Und hier ist es das, was du gerade genannt hast. Aber natürlich darüber hinaus noch vieles weitere. Gerade jetzt war zu lesen, dass die Sozialabgaben in Deutschland mittlerweile den höchsten Stand in der ganzen Europäischen Union erreicht haben. Also Lohnnebenkosten spielen hier eine Rolle, Steuern spielen eine Rolle, Bürokratie, Genehmigungen, die Energiepreise, hatten wir darüber gesprochen, und so weiter und so fort. Also es ist eine ganze Menge an Maßnahmen, die man ergreifen müsste, um wirklich dieses Potenzialwachstum wieder nach oben zu kriegen. Ansonsten liegen wir irgendwie bei einem knappen 0,5% und werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren weiter runter tickern. Dann sind wir nur zufällig mal im positiven Bereich. Das heißt also, dass die Verteilungsspielräume immer kleiner werden und damit wahrscheinlich auch die Verteilungskämpfe zunehmen werden. Also will man wirklich dafür sorgen, dass wir hier wieder mehr Wachstumsaussichten haben, dann muss man einen größeren Wurf machen als nur den Industriestrompreis.
Danke für deine Einschätzung. Während also Deutschland versucht, die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, blicken wir im nächsten Schritt einmal nach Frankreich. Dort sorgt die Haushaltsdebatte für politische Spannung, die wiederum Auswirkungen auf die gesamte Eurozone haben kann. Die Haushaltsdebatte in Frankreich, die spitzt sich weiter zu. Die Regierung jongliert mit einer fragilen Mehrheit, um den Haushalt wirklich durchzuwinken. Dies beinhaltet nicht nur Steuererhöhungen, sondern auch signifikante Kürzungen, um das Defizit von 5,4% in diesem Jahr auf 4,7% in 2026 zu senken und bis 2029 sogar unter die 3%-Marke zu kommen. Eine Ablehnung des Haushalts könnte Misstrauensängste provozieren und die politische Stabilität auf die Probe stellen. Besonders brisant hierbei ist dann auch, dass der Premierminister Le Cornu versprochen hat, diesmal nicht auf den berüchtigten Artikel 49.3 zurückzugreifen, der es die Regierung ermöglichen würde, ein Gesetz ohne Abstimmung im Parlament durchzusetzen. Die französischen Haushaltsquerelen könnten also die politische Landschaft ordentlich aufmischen. Siehst du hier eine Gefahr für eine unvorhergesehene Kettenreaktion, die über Frankreich dann auch hinausgeht und vielleicht sogar die EZB zum Handeln zwingen könnte?
Herr, sagen wir es mal so, man ist geneigt, Jean-Claude Junckers zu zitieren, der gesagt hat, es ist eben Frankreich. Also was er damit ausdrücken wollte, ist, dass Frankreich dann doch eine besondere Rolle in Europa hat. Und natürlich wird man auf europäischer Ebene versuchen zu kitten, sollte etwas passieren. Wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, dass Premierminister in Frankreich über Misstrauensvoten gescheitert sind in Verbindung mit dem Haushalt. Jetzt hat Le Cornu direkt am Anfang ausgeschlossen, dass er an das heikle Thema Renten herangehen will. Auch ein Thema, was wir in Deutschland sehr intensiv diskutieren. Insofern hat er sich da, glaube ich, ein bisschen was an Zeit und auch Zustimmung bei den Oppositionsparteien in Anführungsstrichen erkauft. Aber die Zeit wird knapp. Die Franzosen müssen jetzt im Dezember den Haushalt beschließen. Ansonsten wird es eng mit den Sozialabgaben im ersten Schritt und danach dann auch mit den Staatsausgaben insgesamt. Ja, natürlich hat das Potenzial, wenn es denn dann nicht gelingen sollte, hier einen Kompromiss zu finden, dass wir in Europa noch ein paar Turbulenzen sehen können. Die französischen Renditen auf die OATs, die Zehnjährigen, sind mittlerweile über die von Italien und Griechenland gestiegen. Nur relativ knapp, muss man sagen. Also noch keine Panik oder ähnliches, aber sicherlich ein Wink. Genauso wie ein Wink ist, dass Frankreich zuletzt im Rating nach unten gestuft worden ist, während Italien beispielsweise das erste Mal seit 23 Jahren ein Upgrading bekommen hat, also die Bonität Italiens besser eingeschätzt worden ist. Und deswegen wird natürlich Europa auf Frankreich gucken und wie die Entscheidungen dort fallen, welche Auswirkungen das am Kapitalmarkt hat und ob dann eben die Europäische Kommission mit Eurobonds oder ähnlichem oder aber die EZB einspringen muss.
Dann vielleicht direkt anknüpfend daran, wenn es wirklich so weit kommen sollte, dass die EZB eingreifen müsste, dann würde das natürlich wirtschaftliche Wellen schlagen. Welche Risiken birgt das deiner Meinung nach für die langfristige Anleiheentwicklung in der gesamten Eurozone?
Ja, die Europäische Zentralbank hat ja ein Programm aufgelegt, wo sie sagt, wenn ungerechtfertigt die Spreads zu sehr auseinanderlaufen, dann ist sie in der Lage, hier einzuschreiten. Das ist dann am Ende jetzt eine Interpretationsfrage natürlich, wie man das sehen wird. Aber wenn die Europäische Zentralbank hier für ein einzelnes Land in besonderer Weise einspringen sollte, dann wäre das sicherlich ein positives Signal für die Eurozone insgesamt. Nochmal, es kann sein, dass man auch dann über eine europäische Fazilität redet. Aber so weit sind wir noch nicht. Und ich will jetzt auch hier nicht sozusagen die größten Volatilitäten herbeireden. Ich könnte mir schon vorstellen, nachdem man eben auf der Rentenseite Kompromisse angedeutet hat, dass man auch zu einer Einigung in Frankreich kommen kann. Einfach wird es nicht, das ist sicherlich richtig. Möglicherweise gibt es auch eine Menge Neues, wie man so schön hat. Also Geräusche auf der einen oder anderen Seite drumherum. Aber ich hoffe doch, dass am Ende des Tages alle Beteiligten sich auch ihrer Verantwortung bewusst sind und die richtigen Entscheidungen dann treffen werden.
Danke für deinen Einblick, was Frankreich angeht. Wenn wir jetzt einmal von der Haushaltsdebatte einen Blick rüber, über den Atlantik in Richtung USA schwenken, dann zeigt sich hier, dass politische Unsicherheit nicht nur die Wirtschaft im eigenen Land beeinflusst, sondern auch globale Märkte wie die Ölpreise in Bewegung setzt. Der längste Shutdown in der US-Geschichte ist jetzt kürzlich zu Ende gegangen. Und die vergangenen Wochen, die waren ja geprägt von einer Datendürre. Doch auch wenn diese Woche einige, dann teils doch sehr stark verspätete Zahlen erscheinen, bleibt allgemein Unsicherheit. Die Fed müsste also im Nebel fahren, wie Jerome Powell es so treffend formulierte, und an den Zinsmärkten schien die Erwartung einer Zinssenkung im Dezember zu schwinden. Doch dann kam am vergangenen Freitag die Äußerung von Williams und er sah aus kurzer Sicht noch Spielraum für eine weitere Zinssenkung und interpretierte seine Aussage als Ausdruck der Haltung von Fed-Chef Powell. Die Aussage ließ die implizierte Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung von rund 40% auf 71% ansteigen, bevor sie jetzt heute Morgen aktuell bei sich rund 65% einpendelte. Uli, die plötzliche Kehrtwende der Fed-Erwartung ist wirklich bemerkenswert. Wie bewertest du die Äußerung von John Williams und handelt es sich hier wirklich um ein echtes Signal, dass sich die Marktstimmung nun grundlegend ändert? Und was bedeutet das für die nächste Fed-Sitzung im Dezember?
Ja, ich glaube, man muss zwei Sachen sehen. Auf der einen Seite ist sich das FOMC, also der Geldpolitische Rat der amerikanischen Notenbank, sehr uneinig, in welche Richtung man denn gehen möchte. Und auf der anderen Seite, wie du ja schon erwähnt hattest, ist die Datenbasis immer noch relativ spärlich. Es kommen diese Woche dann erste Daten. Wir haben ja das FOMC dann nächste Woche am Dienstag und Mittwoch dann eben die Pressekonferenz von Jerome Powell. Ich glaube, es ist relativ offen, wie es denn dann wirklich ausgehen wird. John Williams hat sicherlich eine bedeutende Stimme, weil er der Fed New York angehört, die sicherlich von den regionalen Feds die bedeutendste ist, wahrscheinlich sogar mit Abstand. Also insofern würde ich das nicht unterschätzen. Deswegen haben ja auch die Märkte entsprechend reagiert. Ich halte auch nach wie vor eine Zinssenkung für möglich, aber nochmal aufgrund der Datensituation und auch aufgrund der Stimmenverhältnisse in der Fed, wo regionale Fed-Mitglieder, auch stimmungsberechtigte Mitglieder, doch eher eine abwartende Haltung einnehmen, wohingegen andere Mitglieder des Geldpolitischen Rates eben die Zinssenkung durchführen würden, gerade das Trump-Lager. Mit Bowman, mit Miran und so weiter und so fort, würde wahrscheinlich sogar noch mehr machen als nur 25 Basispunkte. Und deswegen wird es sehr spannend sein, die Entscheidung zu sehen und vor allen Dingen auch die Begründungen dann in der Pressekonferenz von Jerome Powell zu hören. Also ich neige dazu, dass es eher eine geben wird, aber würde mich mit dieser Behauptung jetzt nicht sehr sicher fühlen und das mit größter Vorsicht formulieren wollen.
Es war ja zuletzt auch sehr ungewiss. Insofern siehst du noch andere unvorhergesehene Faktoren aktuell, die die Fed in ihrer nächsten Zinssitzung noch überraschen könnten, was die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung erneuert verschieben würde?
Ich bin nicht sicher. Es kommen, wie gesagt, jetzt einige Daten noch, auch zur Inflation und so weiter und so fort. Das sind aber auch viele, die jetzt nachgeholt werden aus den Vormonaten. Also ob sich die Fed da nur darauf verlassen wird, sei mal dahingestellt. Ich glaube, es geht auch stark in Richtung eine politische Entscheidung eben hier zu fällen. Wir wissen, dass einige Mitglieder im Januar ausscheiden werden, andere Jerome Powell dann im Frühjahr. Insofern ist es, glaube ich, schon eine Frage der Positionierung. Und ich glaube, dass die Diskussionen doch noch relativ offen sind. Wir sehen, dass der Arbeitsmarkt sich ein Stück weit abgeschwächt hat, zumindest was die Arbeitslosenquote angeht, obwohl die neu geschaffenen Stellen relativ gut waren. Auf der anderen Seite ist die Inflation aber eben immer noch deutlich über dem Ziel der Fed. Und deswegen kann man wahrscheinlich beide Seiten sogar begründen, Und deswegen nochmal ist es aus meiner Sicht eine ausgesprochen spannende Zinsentscheidung, die wir da im Dezember erleben werden.
Es bleibt spannend, aber in den nächsten Podcast-Folgen werden wir bestimmt weiter darüber sprechen und dann werden wir ja sehen, ob die Einschätzungen auch wirklich so eintreffen oder ob doch noch unvorhergesehene Dinge die Märkte beeinflussen. Aber kommen wir jetzt einmal zu unserem letzten Thema heute, die Schweiz und die spannende Zolleinigung mit den USA. Die Schweiz und die USA haben sich im Zollstreit ja nun geeinigt und ursprünglich hatte die USA für Schweizer Importe Zölle von 39% verhängt, was die Schweizer Wirtschaft zuletzt stark belastete. Nun werden die Zölle auf 15% reduziert und an das Niveau der EU angeglichen. Im Gegenzug baut die Schweiz Zölle auf ausgewählte US-Produkte ab und plant nebenbei auch hohe Direktinvestitionen in die USA. Diese Einigung verspricht irgendwie ja eine neue Dynamik und könnte bilaterale Handelsbeziehungen erheblich stärken. Ist die Zolleinigung ein Gamechanger für die Schweizer Exportwirtschaft und den Franken oder lediglich eine notwendige Schadensbegrenzung nach den zuvor sehr hohen Zöllen, die verhängt wurden?
Nee, wahrscheinlich beides. Also die Schweiz hat ja ähnlich wie die Europäische Union sicherlich im Vorfeld zu Trump, also noch unter der Biden-Administration, deutlich niedrigere Zölle gehabt. Die sind dann eben stark angehoben worden. Jetzt gehen sie auf ein wahrscheinlich halbwegs erträgliches Maß zurück, wenngleich Zölle hier nie helfen, sondern Freihandel immer das Gebot der Stunde ist. Die Schweizer haben schon im Vorfeld oder hatten schon gerade im Pharmabereich zugesagt, große Direktinvestitionen in den Vereinigten Staaten zu tätigen. Das ist nun mal auch der größte Markt für Gesundheitsprodukte, vor allen Dingen auch Pharma, also von daher nicht sehr verwunderlich, gerade auch für die forschungsstarken Schweizer Unternehmen. Da kann man dann darüber diskutieren, inwieweit Know-how auch in die USA damit transferiert wird. Das ist mit Sicherheit der Fall. Wie gesagt, die Investitionen werden fließen. Für die Schweiz ist das unterm Strich ein gutes Ereignis. Und man sieht, wenn Unternehmer das Heft in die Hand nehmen, und so war es ja bei der Schweiz, es sind ja die CEOs der großen Schweizer Gesellschaften ins Weiße Haus gefahren und haben mit Donald Trump verhandelt, dann ist das manchmal eben fruchtbarer als Politiker, die da aufeinandertreffen. Und nochmal, es ist mehr, als die Schweiz vorher an Zöllen gehabt hat mit den Vereinigten Staaten, aber es ist dann jetzt wieder auf ein Maß zurückgekommen, wo man sicherlich auch im Vergleich zu den europäischen Ländern eine bessere Wettbewerbssituation erreichen kann.
Und wie denkst du, geht es mit der Entwicklung des Schweizer Franken weiter, zumal der Franken ja seit langem auch als sicherer Hafen in Krisenzeiten gilt? Bedeutet, wie denkst du, entwickelt sich der Franken generell im globalen Kontext, auch insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass Schweizer Unternehmen in den USA massiv investieren werden und die Schweiz dort drüben ja auch der sechstgrößte Investor ist?
Ja, der Schweizer Franken leidet natürlich unter der extrem niedrigen Inflation und Zinsrate, die es in der Schweiz gibt. Auf 10 Jahre gibt es gerade mal gut 0,1%. Die Leitzinsen liegen bei null. Die Schweizerische Nationalbank hat gesagt, dass sie nicht in den negativen Bereich gehen will. Also wird sie intervenieren müssen, sollte der Schweizer Franken zu stark werden. Da die Wirtschaft relativ schwach im Moment aufgestellt ist, würde es sicherlich helfen, wenn man dem Schweizer Franken ein bisschen die Möglichkeit zur Schwäche gibt, um eben dann neben den Zöllen nicht auch noch von einem starken Schweizer Franken im Außenhandel betroffen zu sein. Aber wie gesagt, das hängt davon ab, wie die Schweizerische Nationalbank dann interveniert im Markt. Und da hat sie natürlich dann immer wieder die Gefahr, dass die Amerikaner sagen können, wer direkt im Devisenmarkt interveniert, der ist für uns also ein Sünder und den werden wir dann wieder mit höheren Zöllen belegen. Also unterm Strich keine sehr komfortable Situation für die Schweiz, die als sicherer Hafen gilt, deren Wirtschaft im Moment nicht ganz so doll läuft, wenn man sich die Einkaufsmanager-Indizes, also die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft anguckt. Und deswegen können jetzt die niedrigeren Zollsätze und vielleicht verbunden mit einem bisschen schwächeren Schweizer Franken dann der Wirtschaft sicherlich Unterstützung geben.
Es bleibt also weiterhin spannend. Lieber Uli, wir sind schon wieder am Ende des Podcasts angekommen. Vielen Dank für deine Einschätzung und all die Einblicke, die du uns gerade gegeben hast. Und Ihnen alle danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Herzlichen Dank dir auch. Tschüss.